Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die heute Abend gekommen sind, damit es nicht ganz so formal ist. Sie sehen, wir haben heute Abend einen Damen- und einen Herrentisch. Das wird nicht die ganze Zeit so sein, dass sich dann die Damen einig sind und die Herren einig sind. Das ist auch nicht die Absicht dieser Konzeption. Es hat sich einfach so ergeben durch Wahl. Aber mir ist es jetzt gerade eingefallen oder aufgefallen. Auch mein Name ist Peter Wattler. Meine Aufgabe ist heute, Sie durch diesen Abend ein Stück zu führen, also die Veranstaltung zu moderieren. Und ich begrüße Sie im Namen der Veranstalter zu unserer heutigen Veranstaltung Hilft nur noch Gewalt? Gespräch über Konfliktlösungen im Nahen Osten. Das Wort Gespräch ist wichtig, denn wir wollen hier wirklich keinen Schlagabtausch inszenieren, sondern wirklich im Gespräch miteinander sein. Und das bezieht Sie ausdrücklich mit ein. Ich sage gleich noch mal was dazu, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Veranstalter des heutigen Abends, das sind zuerst mal das katholische Bildungswerk, sozusagen der Hausherr hier im Domforum, aber dann eben die Pax Christi Gruppe Köln, für die spreche ich heute Abend hier auch, und die Gruppe des Internationalen Versöhnungsbundes. Darüber hinaus habe ich gesehen, dass manche andere Friedensbewegte heute Abend hier ist, also Leute, mit denen wir seit vielen Jahren kooperieren. Freue mich auch, dass Sie heute Abend gekommen sind. Trotzdem fange ich jetzt mal ganz katholisch an mit einem Papstwort. Der Papst Franziskus hat als sozusagen Papstwort zum Weltfriedenstag gesagt: Überwinde die Gleichgültigkeit und gewinne den Frieden. Das war für uns auch so ein Stückchen nochmal den Auftrag, ein Thema, was wir ja seit vielen Jahren eigentlich schon verfolgen, hier nochmal aufzugreifen. Allerdings mit einem ganz speziellen Fokus. Für uns in der Pax Christi-Gruppe spielte eine Rolle, wie das Leid unzähliger Menschen in Syrien, im Irak und in den Nachbarstaaten, das lässt uns nicht gleichgültig, und wie wir eigentlich damit umgehen. Also es weckt ja Entsetzen auf der einen Seite, Mitgefühl auf der anderen Seite, und es wirft die Frage auf, was der richtige Weg ist, das Leid zu minimieren und auch mit den Folgen umzugehen. Also mit Millionen Flüchtlingen in Syrien selbst, in den Nachbarstaaten und dann die Flüchtlingsströme durch ganz Europa. Dann Folgen wie Terror und Angst vor Terror mit den entsprechenden Maßnahmen der Regierungen und den Veränderungen, die das eben auch gesellschaftlich bedeutet. Vielen scheinen ja militärische Lösungen deshalb naheliegend, ja sogar geboten und gerechtfertigt angesichts dieser unvorstellbaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ich sage jetzt mal dazu, obwohl die meisten Mitglieder in der Pax Christi-Gruppe ganz eindeutig und sicherlich auch im Versöhnungsbund sich sicher als Pazifisten verstehen, geht es doch auch um die Frage, ob die Konsequenz dieser Haltung dann tatsächlich ist, dass das Abschlachten von Menschen und die Bekämpfung der eigenen Bevölkerung mit Fassbomben, dass die Flächenbombardements der westlichen Staaten und auch Russlands einfach hinzunehmen sind. Sie wissen alle, die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages hat Anfang Dezember für die Beteiligung der Bundeswehr an den Kampfeinsätzen gestimmt. Deshalb wollen wir heute fragen, ist das wirklich der beste Weg? Welche anderen Wege werden bereits gegangen und welche werden noch nicht als Möglichkeit wahrgenommen oder ungenügend realisiert? Und ganz konkret haben wir das heute Abend in drei Fragekreise gegrenzt. Die erste wäre eben die Einschätzung der Situation in Syrien sowie die Genese des Konfliktes. Dann die zweite: Wer hat eigentlich eine Schutzverantwortung für die bedrohten Menschen und mit welchen Mitteln soll dieser Schutz wahrgenommen werden? Und schließlich die Frage: Welche Wege zum Frieden und zu neuer Stabilität sollten beschritten werden? Zu diesen Fragen wollten wir Vertreter der Regierungsparteien im Bundestag einladen. Wir haben also ganz bewusst an dieser Stelle uns jetzt entschieden, nicht auch etwa Vertreterinnen oder Vertreter der Linken oder der Grünen einzuladen, nicht weil wir was gegen die hätten, sondern weil es tatsächlich um die Frage ging, wie begründen eigentlich die wie begründet die Regierungskoalition und wie begründen die Fraktionen, die sie stützen, eigentlich dieser Zustimmung zu der Beteiligung der Bundeswehr eben auch an den Angriffen. Wir wollten Sie eben ins Gespräch bringen, einerseits mit Frau Dr. Christine Schweizer, die sitzt ganz rechts außen, und auf der anderen Seite mit Clemens Ronnefeld, dem Friedensreferenten des Internationalen Versöhnungsbundes. Ich freue mich aber heute Abend sehr herzlich und danke Ihnen erstmal, dass Sie gekommen sind, aber auf jeden Fall auch Frau Dr. Claudia Lücking-Michel. Die ist nämlich heute Abend jetzt gekommen als Vertreterin der CDU-Fraktion. Eigentlich hätten Sie gar nicht müssen, ne? Das ist ja hier sozusagen von Bonn nach Köln nicht gerade weit, aber andererseits hätte man auch sagen können, ja, warum gehen nicht die Kölner Bundestagsabgeordneten in den Ring? Aber wir haben Sie aus einem ganz besonderen Grund eingeladen. Sie sind nämlich gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken, also des ZDK. Und wir dachten, dass bei Fragen, die ja schließlich auch ethischer Natur sind, also ist es eigentlich gerechtfertigt, sich an kriegerischen Handlungen überhaupt, an Flächenbombardements oder Ähnlichem zu beteiligen, dass es da gut ist, wenn Sie das auch bewusst aus der christlichen Perspektive haben. Jetzt hat mir Herr Ronnefeld eben gesagt, ja, ich bin auch Theologe, da hält sich Frau Schweizer ein Stück zurück, aber wir werden diese Fragen im Laufe des Abends sicherlich auch ansprechen. Aber jetzt sollten die drei zunächst selber Gelegenheit haben, sich kurz vorzustellen. Und ich fände es toll, wenn Sie kurz auf drei Fragen antworten könnten. Nämlich einmal, wer bin ich? Wie bin ich in diesem Thema involviert? Und was berührt mich dabei besonders? Jetzt fange ich mit Ihnen an, Frau Lücking-Michel. Wollen Sie, oder? Möchten Sie nicht? Dann fangen wir ganz rechts an. Dann vornehme Zurückhaltung. Gerne. Frau Schweizer.
Ja, also mein Name ist Christine Schweizer. Ich bin unter anderem Geschäftsführerin bei einer Friedensorganisation, die sich Bund für soziale Verteidigung nennt, die vor ungefähr 27 Jahren gegründet wurde und sich speziell einsetzt für das Thema zivile Konfliktbearbeitung, also alternative Bearbeitung von Konflikten ohne Gewalt. Ich habe in dem Feld eigentlich mein ganzes berufliches Leben zugebracht, nachdem ich hier in Köln studiert habe und auch lange gelebt habe. Insofern ist das für mich auch hier in Köln zu sein auch eine besonders schöne Gelegenheit. Mit Syrien und dem Umfeld habe ich mich, muss ich gestehen, eigentlich erst beschäftigt seit 2011. Nahost, Mittlerer Osten ist natürlich ein Feld, was wer sich mit Konfliktbearbeitung befasst, immer im Blick hat. Aber Syrien habe ich eigentlich von Anfang an verfolgt, auch zu der Zeit, wo es hauptsächlich zivilen Widerstand gab, wo ich im Beirat war einer Organisation, die diesen zivilen Widerstand unterstützte. Und daraus heraus ist eigentlich dann also entstanden, dass ich das weiter verfolgt habe, auch mehrfach jetzt inzwischen dazu geschrieben habe, besonders, das wird auch sicher in den späteren Fragerunden nochmal auftauchen, halt mit dem Interesse, was machen die Menschen vor Ort, auch heute noch. Das ist sehr wenig bekannt im Vergleich zu dem, was international passiert. Und das ist eigentlich auch das, was mich besonders umtreibt, also so die Sicht auf das, was es für Menschen im Lande bedeutet, welche Form, wie sie sich wehren gegen die Gewalt von den unzähligen Akteuren, die es inzwischen dort gibt.
Vielen Dank. Machen Sie gerne weiter.
Ja, vielen Dank, Claudia Lücking-Michel. Einiges haben Sie zu mir schon gehört. Ich habe mir überlegt, wer bin ich? Was hat mich denn besonders geprägt im Blick auf das Thema, was wir heute verhandeln? Theologin, hätte ich auch gesagt. Mutter von drei Kindern, hätte ich ergänzt. Erfahrung aus der Entwicklungszusammenarbeit, unter anderem, weil ich 7 Jahre bei Miserio gearbeitet habe. Ein Jahr habe ich in Jerusalem studiert, in der Zeit den ganzen Nahen Osten bereist und den Kontakt, das Interesse und die Liebe für die ganze Region nie verloren. Wie bin ich in das Thema involviert? Seit 2013 bin ich jetzt neu im Bund, also nicht mehr neu, aber zum ersten Mal in den Bundestag gewählt und bin dort in zwei Ausschüssen, im Bildungsausschuss und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und in beiden Ausschüssen spielen das Thema eine große Rolle. Bildungsausschuss leider viel zu wenig, aber über Deutsche Stiftung Friedensforschung, über Friedensforschung, sehr aktuell auch bei uns in dem Ausschuss, aber natürlich AWZ, Entwicklungspolitik, da haben wir an vielen Stellen nicht nur mit außenpolitischen Themen grundsätzlicher Art zu tun und vor allen Dingen Konflikten, sondern natürlich immer auch mit der Frage, wie kann man durch entwicklungspolitische Zusammenarbeit vorher Konflikte vermeiden, jetzt reagieren und später nacharbeiten. Ich bin auch damit beschäftigt, weil ich im Bundesfachausschuss der CDU bin. Die haben, was mich erst geärgert hat, die Außenpolitiker, die Verteidigungspolitiker und die Entwicklungspolitiker in einen Ausschuss zusammengepackt, nachdem es dafür drei gab, mit drei Strukturen, drei Gremien, drei Voten. Jetzt bin ich da diejenige, die immer sagt, gegen die ganzen Militärs und die Außenpolitiker, aber die Entwicklungspolitik nicht vergessen. Aber natürlich, das ist schon eine wichtige Rolle, die ich da habe, glaube ich, das werde ich weitermachen, aber die Entwicklungspolitik nicht vergessen. Was berührt mich besonders? Ja, ich glaube, uns allen berührt angesichts des Leids der Menschen ganz vieles. Aber wenn wir Flüchtlinge hier treffen, dann merken wir haben die Menschen nicht irgendwo im Fernsehen oder für die reisen, in kurzen Kontakten. Ich war heute Nachmittag in einer Flüchtlingsinitiative in meinem Wahlkreis in Bonn, habe eine syrische Familie getroffen, zwei Kinder, der 5-jährige Junge, spricht nicht mehr, seitdem er bei der Überfahrt übers Mittelmeer das Schlauchbuch nebenan gesehen hat und die Kinder, die da ertrunken sind.
Ja, vielen Dank auch für diesen persönlichen Bezug, den Sie gerade noch mal hergestellt haben, Herr Ronnefeld. Sie haben die weiteste Anreise heute gehabt.
Ich komme aus Freising bei München, bin aber gebürtiger Wormser, nach dem Studium in Mainz und an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Jesuiten in Frankfurt sowie einer 2-jährigen Ausbildung für Friedensarbeit bin ich unmittelbar quasi danach zum Vorsitzenden von Pax Christi im Bistum Mainz gewählt worden. Das war dann 6-Jahres-Phase von 86 bis 92. Und in dieser Zeit gründete ich die Initiative Frieden am Golf und bin dann 6 Wochen vor dem Krieg 91 nach Bagdad geflogen mit einer Gruppe aus 7 Ländern. Mich hat dieses Thema Naher Mittlerer Osten nie losgelassen. Es gab eine 10-jährige Phase, wo ich auch sehr viel auf dem Balkan unterwegs war. 9 Monate davon habe ich in Flüchtlingslagern insgesamt verbracht, auf dem Balkan, in Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Serbien. Als die Lager dann dort aufgelöst wurden, das war jetzt 2001 der Fall, bin ich sehr häufig im Nahen und Mittleren Osten gewesen mit Friedensdelegationen im Irak, in Iran, in Syrien, im Libanon, in Israel, Palästina, in Ägypten, Jordanien. Und wenn Sie mich beneiden um meine gesunde Gesichtsfarbe, vor 4 Wochen an Ostern bin ich aus der Türkei, aus Diyarbakir, Istanbul und Ankara zurückgekommen. Ich versuche, Brückenbauer zu sein, damit leite ich zum Thema über, wie bin ich involviert. Brückenbauer zwischen Orient und Okzident, versuche oft auch die Sichtweisen der Menschen, die ich dort vor Ort treffe, seit vielen 2,5 Jahrzehnten inzwischen, hier in Deutschland, in Kirchengemeinden, Friedensgruppen, Universitäten, wer immer mich einlädt, heute in Schulen auch zu verbreiten. Und was berührt mich besonders? Im letzten Jahr war ich in Jordanien, da begegnete uns eine Flüchtlingsfamilie, die zwischen die Fronten geraten war, zwischen dem Islamischen Staat und den Peschmerga. Die großen Kinder hatten die kleinen Kinder auf einem 8-Stunden-Marsch durch diesen Schusswechsel gezogen. Die Frau war völlig traumatisiert und wir haben dann versucht, sie nach Deutschland zu bringen. Das ist eine Situation, die mich berührt. Das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass ein Dolmetscher nicht mehr weiter übersetzen konnte angesichts dessen, was diese Frau erzählt hat. Und das zweite war vor 4 Wochen, als ich in Cizre in der Osttürkei stand, in einem völlig zerstörten Stadtteil. die Osttürkei, die sehr viel mit dem Krieg auch in Syrien zu tun hat, seit dort in Rojava die Selbstverwaltung gepflegt und ausgerufen ist, hat in der Türkei auch die Regierung Erdogan sehr viel Sorge, dass das überschwappt und der Krieg gegen Kurden in der Osttürkei ist auch mit ein Resultat der Ereignisse in Syrien.
Ja, Herr Ronnefeld, jetzt haben Sie sozusagen sich als Letzter vorgestellt. Jetzt steigen wir einfach bei Ihnen ein, wenn es um die Einschätzung der Situation in Syrien sowie die Genese der Eskalation des Konfliktes gibt. Das werde ich sicherlich die anderen auch noch mal fragen. Aber können Sie ein paar, also Sie haben ja gerade dargestellt, Sie waren auch selber mehrfach da, in der Nähe jedenfalls, können Sie noch mal in einem kurzen Überblick sagen, was eigentlich relevant ist für die Eskalation der Gewalt.
Ich beginne mal mit dem Sykes-Picot-Abkommen, der Aufteilung des gesamten Nahen Mittleren Ostens, darunter fiel ja auch Syrien, der Libanon, der damals zu Frankreich kam, während Palästina, Jordanien, Transjordanien damals noch und Irak unter britisches Mandat fielen. Damals hat man auch den arabischen Stämmen versprochen, einen unabhängigen Staat, zunächst in der britischen und französischen Einflusssphäre. Es ist nie dazu gekommen. Lawrence von Arabien schrieb nachher in seinen Memoiren, wir haben sie eigentlich verraten, wir schickten sie zu Tausenden ins Feuer, damit das Öl Mesopotamiens unser wird. Es zieht sich für mich eine 100-jährige Geschichte der Demütigung dieses Raumes durch die Zeit. Ich erinnere 1953 die Beseitigung der demokratisch gewählten Regierung Mossadegh. Auch der 2003-Krieg, der noch das letzte i-Tüpfelchen war, das fast zum Überlaufen brachte. Für mich hat dieser Konflikt und Krieg in Syrien viele Dimensionen. Es begann mit Kindern, die an eine Hauswand im Frühjahr 2011 schrieben, das Volk wünscht den Sturz des Regimes, diese Kinder wurden gefoltert. Es folgte zunächst ein gewaltfreier Widerstand, der meine volle Sympathie gegen dieses sehr brutale Regime in Damaskus hatte. Die übergeordnete Ebene ist für mich, das ist, was ich hier mitgebracht habe, das Ringen um die Vorherrschaft im Raum zwischen Sunniten und Schiiten. Weil in dem Moment, als hier in Bagdad der Sunnit Saddam Hussein gestürzt wurde 2003 und bei freien Wahlen mit Herrn al-Maliki ein Schiit Regierungschef wurde, war auch klar, dass der Einfluss Irans sich über Irak, über die Alawiten, die als Abspaltung schiitische Sekte gelten, für manche bis zur Hisbollah ausweiten wird. Deswegen haben wir in meiner Analyse einen Stellvertreterkrieg der zwei zwischen Saudi-Arabien und Iran um die Vorherrschaft in der Region. Und sowohl in Jemen über diesen Krieg hört man sehr wenig, als auch in Syrien wird diese Vorherrschaftsringen blutig ausgetragen. Ich habe Ihnen im Überblick nur mitgebracht, Krieg in Afghanistan, Militärintervention 2001, 2003 westliche Militärintervention im Irak, 2011 in Libyen, 2013 in Mali, 2014 in der Zentralafrikanischen Republik. Nur bei diesen westlichen Militärinterventionen, wenn ich jetzt die Israel-Libanon-Israel-Gaza-Kriege weglasse, sind mehr als 1.300.000 Menschen getötet worden, die allermeisten Muslime, davon etwa 800.000 allein im Irak. Was Sie hier sehen, sind die Wanderbewegung dschihadistischer Kämpfer, die in dieser Region von einem Kriegsschauplatz zum anderen ziehen. Die große Herausforderung, vor der wir heute Abend sicherlich auch stehen, das schraffierte schwarze Gebiet ist zur größten Zeit der Ausdehnung der Islamische Staat gewesen, der sich erstreckt eben über Teile Syriens wie das Irak und wo diese koloniale Grenze öffentlichkeitswirksam pulverisiert wurde. Der Islamische Staat hat deutlich gemacht, wir wollen eine Neuordnung und wir akzeptieren nicht mehr die alten Grenzziehungen. Zurzeit sieht es aktuell so aus, die Karte ist relativ aktuell vor wenigen Wochen. In Rojava eine relative Autonomie. Die Türkei verhindert im Moment, dass es hier ein zusammenhängendes Kurdengebiet gibt. Sie hat großes Interesse, über diesen Korridor dass Waffen und Nachschub für ihre Verbündeten Al-Nusra-Front und andere islamistische, extremistische Kräfte im Syrien fließen können. Wir haben den Islamischen Staat in den schwarz schraffierten Flächen mit Raqqa und Mosul. Wir haben die grüne Zone, wo die Freie Syrische Armee, Al-Ahram und Al-Nusra-Front agieren. Aleppo ist schwer umkämpft gerade wieder, genau wie Hama und auch Teile von Damaskus. Und obwohl die Fläche relativ klein ist, in dieser roten Zone lebt immer noch eine Bevölkerungsmehrheit unter dieser Kontrolle von Bashar al-Assad und der syrischen Armee. Auf der internationalen Ebene nur ein Beispiel, das ich Ihnen noch mitbringen wollte. Ein Großteil der Medienberichte legt nahe, dass der Konflikt in Syrien ein Bürgerkrieg ist, in dem das Regime des Alawiten Schiiten Bashar al-Assad sich verteidigt und dabei Grausamkeiten verübt, gegen sunnitische Rebellenklicken, die auch Grausamkeiten verüben. Die wirkliche Erklärung ist einfach, es geht um Geld. Das sagt Rob Taylor, der als Ausbildungsleiter für die US-Armee in Fort Leavenworth, einem der führenden Institute in den USA, tätig ist. Warum? Im Jahre 2009 plante Katar, eine Erdgaspipeline durch Syrien und die Türkei nach Europa zu betreiben. Stattdessen aber schmiedete Assad ein Abkommen mit Irak und Iran in östlicher Richtung, das diesen schiitisch dominierten Ländern Zugang zum europäischen Erdgasmarkt verschaffen würde und diesen gleichzeitig den Sunniten in Saudi-Arabien und Katar verweigerte. Wie es jetzt erscheint, versuchen die letzteren beiden Staaten, Assad aus dem Weg zu räumen, damit sie Syrien kontrollieren können und ihre eigene Pipeline durch die Türkei betreiben können. Sie verstehen vielleicht etwas besser vor diesem Hintergrund. Natürlich hat Russland Interesse in der Region wegen seines Hafens, auch noch andere Interessen, aber dass Russland kein Interesse hat, dass ihm durch Katar und Saudi-Arabien Konkurrenz auf dem europäischen Erdgasmarkt erwächst. Sie verstehen auch die Unterstützung der westlichen Staaten, allen voran der USA, Deutschland, Frankreich, Großbritanniens, die gerne eine Reduzierung der Abhängigkeit von Erdgas aus Russland hätten und deswegen lange auch auf einen Wechsel in Syrien gehofft haben, der bis heute nicht zusammen zustande gebracht wurde. Ich lasse es mal dabei. Okay. Das sind für mich die drei Ebenen. Lokale Proteste zur Verbesserung der Menschenrechtssituation, mehr Demokratie, Vorherrschaftsringen zwischen Sunniten und Schiiten, aber auch diese Dinge im Hintergrund, warum wir eine Gemengelage haben, die ganz schwer noch auseinander zu dividieren ist.
Frau Schweizer, jetzt wende ich mich an Sie. Möglicherweise werden Sie vieles ähnlich sehen. Wenn nicht, dann natürlich können Sie das auch noch mal aus Ihrer Sicht anders darstellen. Aber interessanter fände ich für uns im Moment die Frage, wenn man, also es wird ja im Zusammenhang mit Syrien immer über den IS geredet. Können Sie eigentlich was dazu sagen, wie die Entstehung und die Geschichte des IS eigentlich zu verstehen ist und wie sie möglicherweise auch an das anschließt, was Herr Ronnefeld eben dargestellt hat?
Ja, das kann ich gerne machen. Da hatte ich auch eine Folie, die Nummer 9, vielleicht könnte die gezeigt werden. Also aber noch eine Vorbemerkung, bevor ich dazu komme. Also ich stimme mit dem meisten, was Herr Ronnefeld gesagt hat, überein. Ich denke, ich würde nur gerne noch mal herausheben, es gibt wirklich so drei Ebenen. Es gibt die eher lokale Ebene, den Konflikt innerhalb Syriens, den Aufstand, die Militarisierung dieses Aufstands erst durch die Freie Syrische Armee, die dann auch sehr schnell Unterstützung fand von Nachbarländern. Es gibt die regionale Ebene, Sunniten, Schiiten, auch geostrategische Interessen in der Region, Konflikt Iran auf der einen Seite, Saudi-Arabien auf der anderen. Und es gibt zum anderen die weltweite Dimension. Und Syrien ist auch da bis zu einem gewissen Grad als Stellvertreterkrieg zu sehen, weil einfach auch die Großmächte, also USA und ihre Verbündeten auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite, da auch ihre Konflikte nicht nur, aber und eben auch vor allem die um die Ukraine herum entstanden sind, da auch weiter mit austragen. Also soweit jetzt will ich nicht weiter in Einzelheiten gehen, aber also diese drei Ebenen, glaube ich, muss man wirklich sehen und sie sind alle drei berechtigt. Was den Islamischen Staat angeht.
Berechtigt heißt, was ist berechtigt?
Als Argument, dass Sie
die Betrachtungsweise,
die Betrachtungsweise,
es das gibt heißt, alle auch drei. Auch die regionale ist nicht, also Sie sagen, es ist nicht einfach nur als Stellvertreterkrieg zu sehen, nicht ausschließlich so zu begründen, sondern das, was Sie eben als regionale Ebene vorgestellt haben, muss man ebenfalls auch mit bedenken.
Genau, in dem Sinne meinte ich das. Der Islamische Staat war erstmal nur eine Terrororganisation oder islamistische gewaltbereite Organisation unter vielen anderen. Sie ist entstanden 2002, 2003, also die eine Quelle sagt das eine, die andere sagt das andere, als ein Al-Qaida-Ableger ungefähr um den Zeitpunkt herum, wo der westliche Krieg gegen den Irak stattfand und Hussein gestürzt wurde. Gab verschiedene Phasen, wie er sich weiterentwickelt hat. Erstmal aber eben als unter dem Namen Al-Qaida immer noch. Und dann gab es da einen Bruch 2013, wo sich der Islamische Staat und Al-Qaida getrennt haben. Sie sind heute sehr verfeindet. Natürlich gibt es auch irgendwo sicherlich Kooperationen und Leute, die vom einen zum anderen wandern, aber im Prinzip sind sie eher als Konkurrenten zu verstehen, um Anhänger, um Geld, um Unterstützung. 2013 begann dann der Islamische Staat, also damals unter dem Namen ISIS, Islamischer Staat in Irak und Syrien, in Syrien zu operieren und war da auch einmal zunächst eine von geschätzt ungefähr 1000 militanten bewaffneten Gruppen, die da aktiv waren und teilweise auch bis heute noch sind. Das waren teilweise auch Gruppen, die nicht besonders stabil waren. Einige lösten sich auf, Brigaden gaben sich einen neuen Namen, wurden wieder unter einem neuen Namen aktiv, schlossen neue Bündnisse, spalteten sich wieder und so weiter. Die genaue Zahl hat keiner gezählt, aber es waren und es sind auch vermutlich immer noch an die 1000 verschiedene Gruppen. Die neueste ist jetzt eine von der Türkei massiv unterstützte arabisch-sunnitische Gruppierung, die die Kurden bekämpft in Nordsyrien, also auch aus den Zusammenhängen heraus, die eben schon angesprochen wurden, dass die Türkei mit Sorgen betrachtet, dass dort ein zusammenhängendes kurdisches Gebiet in Nordsyrien entstehen könnte. Gut, Al-Qaida dann 2014, auf einmal wussten alle, dass es ihn gibt mit seinen militärischen Erfolgen, die vor allem dadurch zu erklären waren, dass sich ihm ausgemusterte Offiziere der irakischen Armee angeschlossen haben, die, und das war einer der vielen Fehler, die auch, denke ich, die internationale Gemeinschaft gemacht hat, auch nach dem Krieg dann noch, dass man nicht versucht hat, Leute irgendwie wieder zu integrieren in ein neues System, sondern die, die dem alten System angehörten, die wurden mehr oder weniger isoliert, hatten verloren ihre Jobs, hatten keine Zukunft mehr und viele von denen sahen dann da einfach auch ihre Zukunft, haben ihre Expertise, was Waffen angeht, aber dann auch sehr schnell, was Verwaltung und so angeht, dem IS zur Verfügung gestellt. 2014 eben die erfolgreichen Eroberungen im nördlichen Irak und Ausrufung des Kalifats und dann ab September 2014 dann auch also der Krieg des Westens, erstmal der USA und Großbritanniens mit Luftschlägen, heute ist es ja eine ganze Koalition. 2015 hat der IS sich dann auch ausgeweitet oder man kann sagen, nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. Natürlich haben verschiedene Gruppierungen, zum Beispiel Boko Haram in Nigeria, deren Zahl an Opfern übrigens die des IS pro Jahr übersteigt haben, Leute berechnet, die das genau verfolgen. Also beiden sind 2014 bzw. 2013 über 6000 Menschen zu Opfer gefallen, aber Boko Haram führt die Liste als tödlichste islamistische oder tödlichste Terrororganisation an, noch vor dem IS. Und natürlich könnte man da auch diskutieren, wieso reden wir so wenig über Nigeria und so viel über den Nahen und Mittleren Osten. Liegt es nur daran, dass die Menschen aus Nigeria einen weiteren Weg hierher haben und nicht so viele hierher kommen oder kommen dann auch diese anderen Fragen der geostrategischen Interessen, spielen die da auch eine Rolle?
Genau, das machen wir heute Abend jetzt allerdings nicht. Aber eine Frage noch an Sie, Frau Schweizer. Möglicherweise gibt es auch andere, die was dazu sagen können. Also das ehemalige Offiziere der irakischen Armee, also Sunniten, was vom Kriegshandwerk verstehen und dass sie sozusagen das machen, was sie gut gelernt haben. Das ist zwar nicht etwas, was man irgendwie rechtfertigen kann, aber noch in gewisser Weise nachvollziehbar. Wie kommt es denn dazu, dass der IS so einen massiven Zulauf hat und dass auch selbst hier in der Bundesrepublik sich Jugendliche, junge Erwachsene so angezogen fühlen, dass sie dann sagen, wir ziehen nach Syrien in den Krieg. Da muss es doch noch was anderes geben als sozusagen die Perspektivlosigkeit der ehemaligen Offiziere.
Das klingt wie eine kurze Frage, aber im Grunde ist das auch gar nicht so in einem Satz zu beantworten. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wenn Sie fragen nach Europäerinnen und Europäern, die sich dem IS anschließen, übrigens auch Frauen, also das sind nicht nur ausschließlich Männer, wenn auch überwiegend, hat was zu tun mit der Ausgrenzung und dem Gefühl, dass man als Muslim in unseren Gesellschaften nicht gern gesehen wird. Es ist sicherlich auch kein Zufall, dass aus welchen Stadtteilen die Attentäter von Paris und Brüssel kamen, in welchen Umständen sie lebten. Man darf aber auch nicht übersehen, die große Mehrzahl der Angeworbenen kommt aus ganz anderen Ländern. Das sind aus Libyen, aus Tschetschenien, anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Und der IS bezahlte sehr gut. Jetzt hat er nicht mehr so viel Geld. Am Anfang war es die bestbezahlende irreguläre Armee der Welt. Und man darf auch nicht übersehen bei der Diskussion, also wir reden bei IS immer über Terrororganisationen, aber er ist eigentlich nicht nur das, es ist ja auch einer der Unterschiede zu Al-Qaida, dass es beim IS letztendlich um die Kontrolle von Territorium geht und den Aufbau von Verwaltungsstrukturen, von der Beherrschung der Menschen und eines Landes, eines Gebietes. Und nicht nur, also die Hauptstrategie, anders als Al-Qaida, war nicht nur überall in der Welt nur Attentate zu begehen, aber, und das kam dann der dritte Faktor dazu. Ich hatte vorhin schon gesagt, also der Erfolg selber zieht Leute an. Viele von denen, die früher eher sich als Al-Qaida identifizierten und vielleicht manchmal auch mehr als nur klammheimliche Freude empfanden, wenn Al-Qaida wieder einen Anschlag begangen, die sind jetzt vom IS, als er erfolgreich war, dann zum IS gegangen.
Ich glaube, dass wir vielleicht diese Frage nicht weiter vertiefen können, aber man müsste ja schon auch beantworten, wie eine unglaubliche Brutalität, also was jetzt ein, also Kennzeichen, sagen wir mal, scheinbar der IS-Strategie ist, also Enthauptungen, Massenvergewaltigungen, ähnliches, Abschlachtungen, was daran attraktiv ist für einigermaßen zivilisiert sozialisierte Menschen und sicherlich auch für Leute aus dem eigenen Land, die sich da anschließen. Ich weiß nicht, ich rufe es jetzt mal in Erinnerung, aber ich möchte auch nicht Frau Lücking-Michel so lange warten lassen, dass sie sozusagen nur noch hinterher kommen kann. Ich frage sie einfach mal trotzdem von der anderen Seite. Ich hoffe, ich zerstöre nicht ihr Konzept, aber die Tatsache, dass der Bundestag am 4. Dezember die Beteiligung beschlossen hat, die hatte ja weniger damit zu tun, dass jetzt gesagt, also wir müssen da unbedingt hin, ohne uns Deutsche und vielleicht unsere Aufklärungsflugzeuge geht das nicht, sondern es gab ja ein konkretes Ersuchen der französischen Regierung. Und mich würde interessieren, wie haben Sie das denn, wenn, ich weiß nicht, ob Sie aus dem Nähkästchen plaudern mögen, aber wie ist das denn in Ihrer Fraktion diskutiert worden? Es gab dann die Entscheidung der Bundesregierung, sich zu beteiligen, aber was hat da in der Meinungsbildung eine Rolle gespielt? Etwa auch an Bündnisverpflichtungen oder etwa den Umgang mit der konkreten Anforderung, die seitens Frankreich an die Bundesrepublik gerichtet wurde?
Ja, damit springen wir aus der Analyse der Situation heraus und steigen gleich ein bei dem Punkt, der uns heute Abend dann weiterhin ja zentral beschäftigen wird. Darauf will ich reagieren, nicht ohne zu sagen, ich stimme dem ausdrücklich zu. Also sowohl die historische ich wäre fast noch früher angefangen, aber zumindest bei Seyss-Picot muss man anfangen. Und man sieht Schritt für Schritt, wie ein historisches Ereignis die nächsten produziert, so dann auch die verschiedenen geostrategischen Ebenen. Und ich mag aber noch ergänzen, bei den gesellschaftlichen, soziologischen, dass das Thema Religion bitte auch noch als eine Dimension mit da reingezogen wird, beim Blick auf Situationen von Jesiden, Christen, der Instrumentalisierung des Islam und Ähnliches. Aber ich stimme meinen Vorrednern und Vorrednerinnen sehr zu. Jetzt zur Debatte im Bundestag oder zur Entscheidung. Auch da muss man sagen, das hatte natürlich auch eine lange Debattenvorgeschichte, die nicht erst im Dezember mit dem Ersuchen Frankreichs begonnen hat, sondern immer wieder war IS, war die Situation im Nahen Osten in den unterschiedlichsten Ausschüssen und im Plenum das Thema. Ich will mal sagen, dass ein Jahr vorher, im Sommer 2014 waren wir da noch, der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammengerufen wurde mit der Frage, billigt er eine Waffenlieferung an die Peschmerga? Das ist eigentlich schon Teil 1 hier unserer Debatte heute. Und dazwischen war nicht nichts, immer wieder einerseits die Überlegung, was kann man tun, immer wieder Gespräche mit Betroffenen und viele Versuche auch auf diplomatischer Ebene da zu reagieren. Und ich will mal, weil die SPD-Kollegen nicht da sind, sehr wohl als CDU-Mitglied des Bundestages sagen, was für eine herausragende Arbeit zum Beispiel Herr Steinmeier an der Stelle geleistet hat, um immer wieder auch diplomatische Impulse zu setzen. Dann kam Paris, dann kam die Anfrage an die Bundesrepublik zur Unterstützung. Und ich würde sagen, das war etwas wieder einerseits der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber nicht allein das auslösende Argument, war natürlich dann für die völkerrechtliche Verortung und Begründung ganz entscheidend, weil man § 42 vom Lissabon-Vertrag und die UN-Resolution dann herangezogen hat als Begründung, war aber auch sicherlich sehr konkret eine Reaktion auf die damalige Situation in Syrien, die eher der Maximalausweitung der ISIS entsprach als dem, wenn wir heute die Karte zeigen würden, gäbe es schon wieder weniger schwarze Flecken. So, und in der Situation dann eine heftige Debatte, wobei die heftigsten Kritiker und Gegner nicht unbedingt in meiner Fraktion sind. Da sind eher einige wenige, die immer dagegen halten und sagen, ist das richtig, militärisch einzugreifen? Aber es gab welche, auch bei uns, die sehr kritisch fragen, ist das jetzt nicht nur ein weiterer Schritt auf dieser militärischen Eskalation, ist es tatsächlich so, dass es jetzt sinnvoll ist, militärisch einzugreifen. Sie haben es am Anfang gesagt, ich habe mitdiskutiert, aber am Ende zugestimmt, weil ich überzeugt war, jetzt in der Situation muss ich das von meinem Gewissen verantworten, hier der Beteiligung zuzustimmen. An der Stelle kommt dann von vielen gleich die große Erklärung, was wir alles nicht machen und dass wir uns nur an der Aufklärung beteiligt haben, und nur an der Vorhaltung von Infrastruktur, Aufklärungsflüge, das sind für mich Nachhutgefechte. Wenn ich nicht kämpfen will, dann muss ich sagen nein, aber wenn ich sozusagen denjenigen, die schießen sollen, die Informationen liefere, wohin sie schießen, ist das für mich keine wirkliche Entlastungsstrategie. Also ich musste mir wirklich an der Stelle überlegen, kann ich es verantworten, da jetzt die militärische das militärische Eingreifen der westlichen Mächte mit dem Anteil der Bundesrepublik zu unterstützen.
Nun haben alle Redner in der Debatte darauf hingewiesen, dass die militärische Strategie alleine sicherlich nicht zum Frieden führen kann, und auch diejenigen, die das schließlich befürwortet haben und in ein Konzept auch gestellt von diplomatischen Bemühungen. Mich würde interessieren, sehen Sie denn tatsächlich das militärische Eingreifen als einen Weg, der diese Region dem Frieden näher bringen kann?
Ich habe an vielen Stellen gesagt, und das will ich gerne heute Abend wiederholen, militärisches Eingreifen kann, wenn überhaupt, militärische Konflikte beenden, aber niemals Frieden bringen. Dafür braucht es mehr, viel mehr. Und in der Situation letztes Jahr und auch dieses Jahr würde ich sagen, das ist die Bedingung der Möglichkeit für nachhaltige Friedensregelungen. Aber wer meint, mit Gewalt zu einem Frieden zu kommen, der springt in dem Fall das falsche Bild. Das greift in jedem Fall zu kurz. In dem Fall war es mir so wichtig, dass mit der Entscheidung, sich zu beteiligen, auch gleich ein eine ganze Palette an weiteren Maßnahmen verabredet und abgestimmt wurde, die flankierend dazukommen, in der Hoffnung, dass wir irgendwann so weit sind, dass die Friedensverhandlungen dann auch wirklich greifen können und die Leute an einen Tisch kommen und miteinander reden. Hätten Sie mich mal Montagmorgen gefragt, wäre ich da auch noch viel optimistischer gewesen. Jetzt sind wir gerade in einer Situation, wo man ja sagen muss, viele Hoffnungen haben sich da gerade im Augenblick sehr verdüstert.
Jetzt, Herr Ronnefeld, ich habe Sie nicht vergessen, aber doch noch mal eine Frage, die ich jetzt eher bei Frau Schweizer sehe, mal umgekehrt gefragt. Frau Schweizer, hätte sich diese militärische Eskalation denn eigentlich tatsächlich verhindern lassen?
Das ist eine schwierige Frage natürlich. Ich glaube, es gibt da eine ganze Reihe Fehler, die man aufzählen kann in der Vergangenheit. Und das fängt auch mit dem Irakkrieg 2003 spätestens an. Man kann natürlich, könnte da auch noch zu früh gehen. Aber ohne diesen Sturz des Regimes Hussein hätte es wahrscheinlich diese Entwicklung, glaube ich, so nicht gegeben oder den IS zumindest so nicht gegeben. Die Militarisierung des Widerstands in Syrien, dass man meinte, mit dem zivilen Widerstand nicht weiterzukommen, sondern sich dann erstmal die Freie Syrische Armee bildete, erstmal mit dem Anspruch, die Demonstranten zu schützen, aber dann sehr schnell sich halt auch aufspaltete und im Grunde das auch der Punkt war, wo dann halt unheimlich viele Milizen, was ich eben schon erwähnt hatte, unheimlich viele unterschiedliche Milizen gründeten, Brigaden abspalteten, radikalisierten und so weiter. Und es dann zum Bürgerkrieg in Syrien kam mit schon einer Unzahl von kämpfenden Einheiten, lange bevor die internationalen, das internationale Eingreifen stattfand. Wobei ich da halt glaube, bei diesem internationalen Eingreifen, ich gebe dem sehr wenig Chancen auf Erfolg. Wenn man sich anschaut, und das haben Friedenswissenschaftlerinnen und Friedenswissenschaftler getan, wie viele Militärinterventionen zum Ziel an der Beendigung eines Krieges, ich rede jetzt nicht von militärischem Peacekeeping nach einem Waffenstillstand oder solchen Dingen, sondern wirklich Interventionen, um einen Krieg zu beenden. Die Zahl ist nicht sehr hoch. Da gibt es vielleicht 2 oder 3 seit dem Zweiten Weltkrieg, wo man sagen kann, ja, da ist so etwas tatsächlich gelungen. Die meisten sind eher, und da ist leider Libyen halt auch ein Beispiel davon, wir reden ja nicht nur über Syrien heute Abend, wo man sieht, da ist der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben worden und Syrien ist noch weiter ins Chaos gestürzt und wurde selbst zum Rekrutierungsgrund für Syrien und andere Länder. Also da habe ich sehr große Zweifel, ob das wirklich...
Kurze Frage, kurze Antwort. Sie haben am Anfang gesagt, das fing mit einem zivilen Aufstand an, ne? Ganz am Anfang. Und hätte es eine Möglichkeit gegeben, durch ein anderes Agieren auf internationaler Ebene, die Eskalation, wie sie dann eingetreten ist und wie Sie sie eben noch mal skizziert haben, zu verhindern oder nicht?
Schwierig zu beantworten. Also ich glaube, man hätte mehr Anstrengungen in Verhandlungen stecken müssen. Ich glaube, 2011 war das internationale Interesse noch nicht so schrecklich groß an Syrien. Das war ein Thema unter mehreren zu dem Zeitpunkt. Es ist trotzdem, also man darf auch einfach nicht dem Irrtum verfallen, man kann alles irgendwie steuern. Das ist nur, man braucht nur die richtigen Knöpfe drücken und dann entwickelt sich ein Konflikt in eine bestimmte Richtung. Also von daher weiß ich es ehrlich gesagt
nicht. Okay, kann ja auch sein. Frau Lücking-Michel, Sie wollten auch was.
Genau, ein Satz nur, bei hätte, könnte, müsste. Also das ist natürlich wichtig, jetzt zu analysieren, was ist passiert und was hätten wir alles machen können. Als Politikerin erlebe ich die große Herausforderung, es gibt Situationen, die heißen, du musst jetzt entscheiden. Stimmst du dafür oder dagegen? Und was ist dann zu verantworten im Blick auf die Zukunft. Da lerne ich aus Vergangenheit, aber ich kann nicht sagen, machen wir bitte mal noch eine kleine Studie zu dem Thema oder warten wir es ab, sondern ich komme in Situationen, wo ich sagen muss, ja oder nein. Und das ist die Aufgabe von Politik, aber auch die Schwierigkeit dann.
Herr Hornefeld, Sie haben ja eben ganz deutlich gesagt, also lassen wir mal diesen ganzen Überbau weg. Es geht eigentlich um Geld, es geht um Interessen internationaler Art. Können wir uns all das, was da wir die letzten 10 Minuten diskutiert haben, sparen? Und gab es eine Zwangsläufigkeit eigentlich des Eintritts der Bundeswehr in diesen Konflikt? 2 Fragen eigentlich.
Für mich nicht. Ich hatte diesen Überblick gezeigt und was ich mir oft wünsche, wäre mal eine Evaluation. Wir in den kleinen Nichtregierungsorganisationen, wenn wir irgendeine Maßnahme machen, dann brauchen wir nachher eine Auswertung. Was die Militärinterventionen seit 2003 an Leid verursacht haben, die alle gescheitert sind, ich glaube, das lohnt sich nochmal wirklich genau anzuschauen. Militärische Bombardierungen führen nicht irgendwo zu einem befriedeten Ziel. Im letzten Jahr haben 4 Drohnenpiloten den Dienst quittiert mit der Begründung, das sei ein Terrorzuchtprogramm gewesen. Mit jedem Knopfdruck und jeder Drohne, die bewaffnet war, die sie abgeschossen haben, sagen sie, sind 4, 5 neue Dschihadisten dazugekommen und haben damit den internationalen Terrorismus stärker gemacht. Ich frage mich oft, warum nicht die ersten Schritte, die naheliegenden tun, bevor man dann zu den zweiten kommt. Naheliegend wäre für mich, dass die Türkei die Unterstützung für den Islamischen Staat und für diese Rebellengruppen einstellt. Zurzeit stehen 2 Journalisten, Can Dündar und Erdem Gül, vor Gericht in der Türkei, weil sie ihrer Pflicht nachgekommen sind, als Journalisten darüber zu berichten, wie der türkische Geheimdienst Waffen für den IS durchgelassen hat. Herr Erdogan hat persönlich Anklage gegen sie erhoben. Die Fakten sind nicht bestritten. In Urfa konnten wir nicht hin, weil es dort ein Krankenhaus gibt, in dem die IS-Kämpfer gesund gepflegt und von der Türkei dort wieder zurück ins Kampfgebiet geschickt werden. In Saudi-Arabien gibt es Rekrutierungsbüros des Islamischen Staates. Es ist auch bekannt, welche Stiftungen den IS finanzieren und damit die Verlängerung des Krieges in Syrien und Irak. All diese Dinge könnte man tun. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik als Terrorismusexperte sagte, der Beschluss der Bundesregierung, sich in Syrien militärisch zu engagieren, ist militärisch völlig bedeutungslos. Es ging um eine Geste an Frankreich, allerdings um eine sehr teure, politisch teuer deswegen, weil damit auch Deutschland ein Stück weit seine Fähigkeit verliert, als Moderator international tätig zu werden zwischen den Konfliktparteien. Wir sind jetzt Kriegspartei. Und wenn Sie immer wieder die Menschen aus der Region hören, dann habe ich 2 Botschaften. Hört auf, uns zu demütigen und verlasst unsere Länder. Hört auf mit dieser Besatzung, Abu Ghraib, Folterung und so weiter. Und das wären eigentlich für die Dinge, wo ich ansetzen würde, zu sagen, das ist machbar, ist inzwischen auch bekannt, dass dieses Halsabschneiden, der Versuch ist, die westlichen Staaten, vor allem die USA, zu einer Bodenintervention auf dem Gebiet des Islamischen Staates zu verleiten, um ihnen eine endgültige Niederlage beizubringen, weil diese Offiziere des irakischen Regimes immer noch das Gefühl haben, wir sind gefoltert worden. Der jetzige Kalif Abu Baghdadi war in einem dieser US-Kneste und die haben noch eine Rechnung offen. Und diese Botschaft wird im Westen nicht verstanden, dass sozusagen diese Brutalität der Versuch ist, Rache zu üben für die Demütigung seit 2003 im Irak, was da vor sich gegangen ist.
3 kurze Sätze von Ihnen dreien noch dazu. Was ist eigentlich jetzt zu tun? Welcher Weg zum Frieden, welcher Weg zur Stabilität soll jetzt beschritten werden? Was soll die Bundesrepublik tun? Was würden Sie Frau Lücking-Michel empfehlen, in Ihre Fraktion einzubringen?
Das, was wir jetzt in Genf haben, hätten wir vor 3 Jahren schon haben können. Es scheiterte damals an der Opposition, die sagte, wir wollen, dass Assad keine Rolle mehr spielt, noch nicht einmal in einer Übergangsregierung. Jetzt, am 14.11. in Wien, 17 Staaten haben zugestimmt und sind über ihren Schatten gesprungen, weil da beißt die Maus keinen Faden ab. Assad ist immer noch Präsident und hat auch bei den letzten Wahlen, sofern man die, und man kann die anzweifeln, aber er ist gewählt. Das heißt, Genf zu unterstützen, Volker Perthes ist einer der Unterhändler, der punkto Sicherheit die Kommission im Vorfeld schon geführt hat und dort jetzt auch die Bündelung macht. Waffenstillstand ist das Erste, Einstellung aller Bombardierungen, Einstellung aller Drohnenangriffe in der Region, die weitere Terroristen hervorbringt, meines Dafürhaltens, Zugang fordern für humanitäre Intervention in dem Maß, dass jetzt Flüchtlingen geholfen wird, dass die Verwundeten rauskommen, dass die Verhungernden dort endlich die Lebensmittel bekommen, die sie brauchen. Der Fahrplan steht, Gespräche, Übergangsregierung bis Mitte des Jahres 2016, bis 2017 sollen Neuwahlen stattfinden. Ob das so kommt, wissen wir nicht, aber dieser Plan verdient zumindest alle Unterstützung.
Herr Ronnefeld, da machen Sie es Frau Lücking-Michel leicht. Die wird sagen, hat meine volle Unterstützung, oder?
Kommen Sie da drauf? Ja, genau, natürlich.
Wenn ich sage Schließung der Rammstein-Basis, gehen Sie da auch noch mit, weil genau darüber alle Drohnenangriffe in dieser ganzen Region geführt werden. Einstellung aller Rüstungsexporte in diese Region, wo immer wieder Flüchtlinge zu uns kommen. Vielleicht sogar Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta. Alle Staaten unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung und Anwendung von Gewalt. Gut. Das ist eigentlich die Grundlage, auf der wir stehen. Und vielleicht das Letzte noch, weil es ja mein Schlusswort ist. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ich hatte vor 4 Jahren die Aufgabe, zusammen mit Andreas Zumach eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten zu moderieren mit 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 9 Staaten. Aus Syrien, aus der Türkei, aus Iran, Irak, Israel, Palästina, Kuwait. Es sind hier nicht ganz 30, weil manche nicht aufs Bild konnten,
okay,
aus Sicherheitsgründen.
Und zur Sache?
4 Tage länderübergreifende Querschnittsgruppen gebildet zum Thema erneuerbare Energien und Wasser, interreligiöser Dialog, Friedenserziehung, massenvernichtungswaffenfreie Zone. Wir haben die Chemiewaffen von Assad weggekriegt mit Diplomatie, nicht mit Bombardierung. Wir haben ein Iran-Atomabkommen mit Diplomatie, nicht mit Bombardierung. Das sind für mich auch Beispiele, wo Diplomatie was bewirkt, wenn man sie will, wenn der politische Wille da ist. Ich habe Herrn Steinmeier in einem Dialog vorgeschlagen, machen Sie eine solche Konferenz auf Außenministerebene oder noch besser, bewegen Sie Frau Merkel dazu, dass das hier auf Regierungschefebene kommt. Und das möchte Frankreich. Frankreich hat eine Initiative gestartet und ich bitte Sie, über die CDU-Schiene unterstützen Sie Frankreich dabei, dass eine solche Konferenz auf Regierungsebene endlich stattfindet, um diese Region nicht in den Abgrund gehen zu lassen.
Okay, 1 bis 5 hat Frau Lücking-Michel akzeptiert. 6 bis 9 müssen Sie noch mal nachreichen, das war ein bisschen schnell. Okay. Nummer 10 kann sie gleich was zu sagen. Frau Schweizer.
Okay, ich werde jetzt zu den Verhandlungen dann nichts sagen, weil ich denke, das wäre sehr ähnlich geworden. Ich würde gerne auch nur noch mal auf die regionale Dimension hinweisen. Wir haben jetzt sehr viel immer nur über Syrien gesprochen, aber es gibt eine ganze Reihe bewaffneter Konflikte in der Region. Jemen, wenn man sich erinnert, wo Saudi-Arabien eingreift. Wir haben Israel-Palästina, die Vorhersage, dass wahrscheinlich demnächst wieder im Gazastreifen eine neue Offensive stattfindet. Wir haben die Situation im Libanon mit der Hisbollah, die eskaliert. Wir haben die Situation in der Türkei, auf die Herr Ronnefeld hingewiesen hat. Ich werde auch nächste Woche dahin fahren, auch nach Cizre, mir das auch
jetzt
dort Leute
Sie
treffen.
Aus.
Und eine, neben diesen Verhandlungen über alles, glaube ich, ist auch vielleicht eine ergänzende Strategie zu versuchen, diese anderen Konflikte auch mit zu bearbeiten. So ähnlich wie bei einem Großfeuer ja man auch am Rande anfängt, zumindest so ein Feuer nach dem anderen einzudämmen. Also nicht immer nur auf den einen Konflikt schauen, sondern sehen, die hängen alle zusammen und befruchten sich und befeuern sich gegenseitig. Auch sehen, was man bei diesen anderen Konflikten, die vielleicht leichter zugänglich sind und wo dann auch eine positive Rückwirkung vielleicht auf die Situation in Syrien passieren könnte. Also da sind vielleicht mehr Chancen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das Feuer von den Seiten ausklopfen oder wie heißt das?
Ein Stück, also als Ergänzende zu dem, was eben schon gesagt wurde, als okay. Was man auch nicht aus dem Blick verlieren sollte.
Frau Lücking-Michel, Sie dürfen auch ein eigenes Statement machen, aber toll wäre, wenn Sie auf zumindest die beiden Vorschläge auch eingehen
wollen. Ich
habe
schon eine ganze Liste, was ich mitnehmen soll und sagen soll in der Fraktion. Kommen Sie mal lieber mit, da kriegen Sie mit, was da los ist.
Das machen die sofort.
Auch in den außenpolitischen Ausschuss, gerne.
So, pass auf, was ich sagen will, weil die Zeit kurz wird, was mir unbedingt wichtig ist, bei den Verhandlungen sind wir uns einig, volle Unterstützung. Das muss weitergehen, alle Kraft, die wir haben, da rein investieren. Ich hoffe nicht, dass die Ankündigung von gestern, dass die ja gesagt haben, der Großkampf ist wieder eröffnet, wahr wird, sondern dass Mistura am Freitag eine Zwischenbilanz ziehen kann, die zeigt, es geht weiter. Steinmeier hat volle Unterstützung der Kanzlerin und die Kanzlerin wird sofort losziehen auf Regierungschefebene, wenn halbwegs der Boden dafür bereitet ist, auch dazu volle Unterstützung. Volle Unterstützung auch an der Stelle, Waffenexporte einschränken und stoppen, vor allen Dingen in die Krisenregionen. Jenseits jetzt sozusagen unserer eigenen Beteiligung, finde ich, ist das ein dicker, schwarzer Fleck auf unserer Seele. Weniger Waffenexporte steht dringend an.
Mehrheitsfähig?
Mehrheitsfähig. Wir arbeiten dran. Zuständigkeit hat Herr Gabriel, ein SPD-Minister, um das auch zu sagen. Drittens, Blick auf die Region, das haben wir heute Abend immer wieder gemerkt, alles hängt mit allem zusammen und ich will sagen, jetzt schon an das Morgendenken in dem Sinne, dass uns deutlich wird, ein Frieden wird es nur geben, wenn auch Gerechtigkeit geschaffen wird. Dazu gehört all das, was eingefordert wurde im Blick auf Minimum UN-Food-Programm ordentlich finanzieren. Als nächstes Entwicklungshilfe steigern, ist einiges passiert. Wir sind fast bei 0,7% womöglich 2016. Endlich, aber nach wie vielen Jahren, ist überhaupt kein Argument, froh zu sein, sondern zu sagen, weitermachen, da braucht es viel mehr. Gerne hätte ich Ihnen erzählt, was auch alles schon passiert, im Umfeld, im Libanon, in Jordanien, auch an den syrischen Flüchtlingslagern in der Türkei, um da die Situation nicht nur zu stabilisieren, sondern Perspektiven für die Menschen aufzubauen, ihnen Berufe zu geben, Ausbildung zu geben und an der Zivilgesellschaft mitzuarbeiten, die vielleicht dann mal in Zukunft die Probleme des Landes selber lösen kann und nicht darauf angewiesen ist, dass von außen wieder da reingefuscht wird. Da passiert viel und mein Appell wäre, an der Stelle viel mehr zu machen. Dafür würde ich mich einsetzen.
Gut, vielen Dank dafür. Ich denke, Sie alle drei waren ja, das konnte ich von hier oben sehen, gut vorbereitet, viel mehr als das, was Sie jetzt sagen konnten hier. So ist das manchmal in solchen Diskussionen. Ich fand gut, dass wir auch die Gelegenheit hatten, das einzubeziehen, was von Ihnen kam. Und wenn wir jetzt nicht ganz schnell Schluss machen, dann gehen die Lichter einfach von selber aus. Vielen Dank für die Teilnahme und die rege Beteiligung und Ihnen drei besonders, dass Sie hier angereist sind. Danke.